Was natürlich auch wichtig ist, was man nicht außer Acht lassen sollte, mit der Rentenversicherung auch mal eine sogenannte Content-Klärung machen, sprich die eigenen Versicherungsdaten klären.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wissensfolge, Part 2 im Podcast Schwungmasse. Wir sprechen heute über die Rente und vor allem die deutsche Rentenversicherung. Und ich habe zu Gast Katja Braubach, Pressereferentin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Wir haben schon eine Folge dazu aufgenommen und über das Umlageverfahren gesprochen, über das Rentenniveau, über Beitragssätze und Informationsangebote bei der Deutschen Rentenversicherung. Und jetzt steigen wir direkt in den zweiten Teil an und starten mit der Renteninformation.
Hallo Alicia, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Los geht's, kommen wir zur Renteninformation. Wie lese ich die richtig? Wenn da heute steht, dass mir 1.800 Euro beispielsweise zustehen, kann ich mich darauf verlassen oder ändert sich der Wert nochmal? Wie gehe ich damit um?
Ja, also auf der Renteninformation, wenn man draufschaut, hat man ja erstmal drei Werte. Der oberste Wert ist die Höhe der aktuellen Erwerbsminderungsrente, sprich, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, was würde ich an Rente bekommen? Das ist der aktuelle Wert, wenn man heute erwerbsgemindert wird. Der zweite Betrag, das ist das, was du schon an Altersrente dir bis heute erarbeitet hast, beziehungsweise bis zum Dezember des letzten Jahres. Soweit sind ja die Daten in aller Regel erfasst. Das heißt, der Wert ist dir schon mal sicher, damit kannst du rechnen. Und der dritte Wert, diese 1.800 Euro, die du jetzt gerade angesprochen hast, das ist eine Prognose. Wir nehmen praktisch das, was du in den letzten 5 Jahren eingezahlt hast und rechnen mit diesem Durchschnittswert oder bilden daraus einen Durchschnitt und mit diesem Durchschnittswert rechnen wir weiter bis zu deinem 67. Lebensjahr, bis du also in Altersrente gehen kannst. Und so eine Prognose ist natürlich nichts, worauf du dich verlassen kannst, weil wir wissen nicht und du weißt auch nicht, wie du die nächsten 20 oder 30 Jahre noch arbeiten kannst. Deswegen gibt's ja auch diese Renteninformation jedes Jahr, dass du immer gucken kannst, wie entwickeln sich diese 1.800 Euro weiter. Wird's mal mehr, wird's mal weniger, weil dein Verdienst ja auch in Relation zum Durchschnittsverdienst sich immer ein kleines bisschen ändert. Mal hast du vielleicht eine Gehaltserhöhung, mal hat der Durchschnitt aller Versicherten hier eine höhere Gehaltserhöhung. Aber so von der Relation, wenn dein Leben geradlinig läuft, sage ich mal, dann kannst du mit diesen 1.800 Euro grundsätzlich erstmal rechnen. Hinzu kommt natürlich, dieser Wert ist noch nicht durch irgendwelche zukünftigen Rentenanpassungen beeinflusst. Das ist also die Berechnungswert von heute oder jetzt Stand 30.06. Wenn du dir die gleiche Renteninformation am 1.07. ziehen würdest, würde es nicht mehr 1.800 Euro draufstehen, sondern diese 4,57% schon mit dazu. Deswegen haben wir unter diesen drei Werten im Text nochmal so einen kleinen Hinweis, dass sich die Renten ja jedes Jahr zum Juli erhöhen werden und haben mit zwei Werten mal so beispielhaft dargestellt, einmal mit 1% jeglicher Rentenerhöhung und dann mit 2% jährlicher Rentenerhöhung, wie sich das entwickeln würde.
Okay, und von dieser Rentenzahlung gehen ja wahrscheinlich auch noch gewisse Dinge ab.
Es gehen auch noch Dinge ab, genau. Da steht gleich im oberen Absatz drin, es geht Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf jeden Fall, weil wir stellen Bruttowerte dar. Wenn du als Rentner einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert bist, was die meisten ja sind, dann kann man aus heutiger Sicht sagen, es gehen ungefähr 12% ab für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von dieser Summe. Und es gehen normalerweise auch Steuern ab, weil ja Renten ja auch steuerpflichtiges Einkommen sind. Und dieser Steueranteil einer Rente oder der Besteuerungsanteil der Rente steigt ja auch peu à peu. Das heißt, wer jetzt im Jahr 2024 in Rente geht, muss 83% seiner Rente versteuern. Und diese 83% steigen jetzt jährlich um 0,5%. Das heißt, wer im Jahr 25 in Rente geht, muss 83,5% versteuern. Und so geht das weiter. Und wer ab 2058 in Rente geht, der muss 100% seiner Rente versteuern. Das heißt, dann ist die gesamte Rente steuerpflichtiges Einkommen. Aber je nachdem, was du noch für andere Einkünfte hast, hast du noch eine Betriebsrente, hast du Mieteinkünfte, hast du Zinsen, bist du verheiratet und der Mann hat auch irgendwie noch Geldeinkommen, eine Rente, dann bemisst sich natürlich deine Steuerlast als Gesamtsumme. Deswegen stehen da auch keine Steuern drauf, weil wir das natürlich alles gar nicht wissen.
Meines Wissens stehen da auch keine inflationsbereinigten Werte drauf. Muss man das noch machen? Also jetzt gerade, wenn man so weit in die Zukunft guckt und vielleicht mit diesem Wert rechnen möchte, wie viel bleibt dann noch übrig oder wie kann ich diese Inflationsbereinigung vornehmen?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du kannst die Inflationsbereinigung selber vornehmen. Wir haben auf der Rückseite von der Renteninformation unter dem Stichwort Rentenanpassung, Kaufkraft, einen Hinweis immer individuell für deinen Geburtsjahrgang sozusagen. Wir schauen also praktisch auf deinen Geburtsjahrgang, schauen bei einer angenommenen Inflation von 1,5%, was so auf lange Sicht der Durchschnitt bisher immer war. Wie viel wären, wenn du 67 bist, noch 100 Euro wert? Und je nachdem, wie lange es noch ist, bis du 67 bist, ist es etwas mehr oder weniger. Nun könntest du sagen, okay, ich gehe auch mit diesem 1,5% Wert einher und nehme einfach den Wert, der vorne drauf steht. Dann natürlich den entsprechend auch angepassten, weil die Rente steigt ja, diese 1.800 Euro. Und rechne das mit der Inflation von 1,5% wieder runter. Wir in der Beratung, wir machen es uns einfacher, weil erfahrungsgemäß, wenn man sich so immer die letzten 20, 30, 40 Jahre egal anschaut, hebt die Rentenanpassung, die jährliche Rentenanpassung, die Inflation auf. Es gibt mal Jahre, wie jetzt die letzten zwei Jahre, da war die Inflation deutlich höher als die Rentenanpassung. Wir hatten aber auch viele Jahre, wo die Inflation bei 0, und etwas lag, also bei 1% oder sogar weniger. Und wir hatten eine Rentenanpassung von 2, 3 oder 4%. Und da ja niemand eine Rente nur für ein oder zwei Jahre beziehen möchte, sondern ja eigentlich länger, also 20 oder 30 Jahre, muss man sich natürlich dann auch lange Zeiträume anschauen. Und dann sieht man, dass sich das relativ die Waage hält. Meistens ist die Rentenerhöhung sogar ein kleines bisschen höher als die Inflation, wenn man sich lange Zeiträume anschaut. Und da sagen wir, vergiss die Rentenanpassung, vergiss aber auch die Inflation, nimm einfach diese 1.800 Euro, also diesen dritten Wert, der auf der Vorderseite draufsteht. Und dann weißt du, mit der Summe kannst du ungefähr rechnen.
Okay. Jetzt möchte ich den dritten Wert ja auch aktiv beeinflussen und meine Rente erhöhen, bestenfalls. Mhm. Wie kann ich das machen? Welche Faktoren haben einen Einfluss darauf?
Na, ein Faktor ist natürlich deine Arbeitszeit. Wenn du jetzt angenommen, du gehst nur 30 Stunden arbeiten, weil du noch ein kleines Kind zu Hause hast, kannst du sagen, okay, ich möchte, je mehr ich verdiene, desto höher Beiträge zahle ich ein, desto höher wird meine Rente auch später sein. Wenn das nicht ist, weil du schon Vollzeit arbeitest, dann ist es ein bisschen schwieriger. Dann kannst du eigentlich nur schauen, dass du keine Lücken im Versicherungsverlauf hast, dass wenn du sagst, ich mache jetzt mal unbezahlten Urlaub zum Beispiel, gehst mal zwei Jahre ins Ausland, dass du dann sagst, gut, der Zeitraum, wo jetzt in die deutsche Rentenversicherung nichts eingezahlt wird, da zahle ich selber aktiv freiwillige Beiträge ein, belege also die Zeiten selber. Oder für Personen, die sehr lange für ihre Ausbildung gebraucht haben, weil sie vielleicht noch einen Doktor rangehängt haben oder einen Professor oder so und nebenbei nicht gearbeitet haben, die haben bis zu ihrem 45. Geburtstag Zeit, noch freiwillige Beiträge für Ausbildungszeiten zu zahlen. Wir rechnen ja ab dem 17. Geburtstag für Schule und Studium die Zeiten an, aber maximal für 8 Jahre. Darüber hinaus nicht. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel 10 Jahre gebraucht hat für Abitur, Studium, Master, Doktor oder was sich da noch angeschlossen hat, könnte alles, was über die 8 Jahre darüber hinausgeht, noch mit freiwilligen Beiträgen belegen. Das geht bis zum 45. Geburtstag. Haben aber sehr wenige die Möglichkeit, weil diese langen Ausbildungsgänge ja eigentlich gar nicht mehr so üblich sind. Was viel gängiger ist, wenn man nicht bis 67 arbeiten möchte, sondern früher in Rente gehen möchte, zum Beispiel mit 63, muss man Abschläge bei der Rente in Kauf nehmen, bis zu 14,4%. Und diese Abschläge, die kann man sich zurückkaufen ab dem 50. Geburtstag. Und egal, ob man dann wirklich mit 63 in Rente geht oder ob man dann doch länger arbeitet, ich habe ja schon was eingezahlt und das kommt mir natürlich zugute. Und das wurde gerade in den letzten Jahren viel, viel genutzt.
Okay. Oder eben auch noch aktiv werden, Gehalt verhandeln und mehr verdienen.
Gehalt verhandeln, mehr verdienen ist immer eine gute Lösung, ist immer eine gute Lösung. Und was mir gerade noch einfällt, was natürlich auch wichtig ist, was man nicht außer Acht lassen sollte, mit der Rentenversicherung auch mal eine sogenannte Content-Klärung machen, sprich die eigenen Versicherungsdaten klären. Klar, grundsätzlich Beschäftigungszeiten kommen natürlich automatisch normalerweise rein, aber schon Ausbildungszeiten, die muss man selber tätig werden, weil eine Schule meldet die Ausbildungszeit nicht, die Universität auch nicht. Kindererziehungszeiten muss man beantragen. Für ein Kind, was jetzt ab 92 geboren ist, gibt es immerhin 112 Euro Rente. Gut geschrieben macht man am besten, wenn das Kind 10 Jahre alt ist, dann macht man einmal den Antrag. weil es gibt nicht nur die ersten 3 Lebensjahre, sondern bis zum 10. Geburtstag unter Umständen einen Bonus. Und da auch wir nicht in die Zukunft gucken können, können wir immer nur abgelaufene Zeiträume Bescheide erteilen. Von daher abwarten, bis das Kind 10 Jahre alt ist, dann einmal den Antrag stellen, Kontenklärung am besten gleich mit involvieren und dann ist man auch gut bei uns dabei.
Also das war ein richtiger Finanzheldinnen-Trick und Hack. Also Kontenklärung auf jeden Fall mal machen und gucken, ob alles so richtig erfasst wurde, was bisher relevant war. Dann habe ich auch von der Möglichkeit gehört, Rentenpunkte zu kaufen. Ein kleines Rechenbeispiel vielleicht, wenn ich 70 Euro netto mehr Rente haben möchte, kann ich Rentenpunkte kaufen für knapp 16.000 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Wird das in Anspruch genommen und ist das aus deiner Sicht ein lohnenswertes Investment?
Ob es lohnenswert ist, ist immer ganz individuell, kann man so pauschal gar nicht sagen. Weil Altersvorsorge, egal ob es in der gesetzlichen Rente ist oder auf dem privaten Markt, ist ja immer eine Wette auf ein langes Leben. Das heißt, jemand, der Altersvorsorge betreibt, hofft ja eigentlich auch, alt zu werden. Und ob man nun wirklich alt wird, liegt selten am Anbieter eines solchen Produkts, sondern mehr am Verbraucher und hat auch ein bisschen was mit Gen und Glück zu tun, muss man ja wirklich so sagen. Trotzdem wird das, in den letzten Jahren ist das viel genutzt worden. Das war eben dieses, ich kaufe mir meine Abschläge oder möglichen Abschläge zurück, weil ich früher in Rente gehen möchte. Das haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr immerhin 68.000 Menschen gemacht, Versicherte bei uns gemacht. Das ist schon nicht wenig. Die haben über 1 Milliarde Euro insgesamt eingezahlt. Das ist schon ein sehr hoher Betrag, der da zusammengekommen ist. Weil wenn ich diese Abschläge zurückkaufe oder generell Geld einzahle, ist das ja nicht nur fürs Alter bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Machen wir zum Beispiel ein Beispiel. Mit 50 möchte ich gerne Geld einzahlen bei der Rentenversicherung. Ich habe Geld geerbt von Tante Erna oder mir was zusammengespart und zahle mit 50 diese 16.000 Euro ein und habe für die Altersrente 70 Euro. Altersrente wäre ja dann eigentlich erst in 17 Jahren. Nun wird aber der Versicherte mit 52 schwer krank und muss eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Dann würde diese 70 Euro natürlich auch schon bei der Erwerbsminderungsrente mit ausgezahlt werden. Und damit hat er gleich das Geld. Wenn er verstirbt, egal ob als Erwerbsminderungsrentner oder dann mit 85 als Altersrentner, ist das Geld natürlich auch noch in der Witwenrente mit drin. Wenn derjenige verheiratet ist, meistens sterben ja die Männer zuerst, dann würde die Witwe auch von dem Geld noch mit profitieren, würde also auch die Witwenrente noch höher ausfallen. Also von daher, mit diesen 16.000 Euro, 70 Euro als Gegenwert hört sich erstmal nicht so charmant an, aber man hat ganz lange was davon unter Umständen.
Kann man pauschal beantworten, für wen das eine Option sein könnte? Also jetzt mit dem Beispiel des 50-Jährigen klingt das ganz plausibel. Andersrum muss man vielleicht für sich dann auch abwägen, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, das geerbte Geld anzulegen? Bin ich vielleicht auch schon ein ETF-Sparer und dann habe ich ja auch noch 17 Jahre an der Börse? Das kann für mich auch ein lohnenswertes Investment sein. Also kommt auf die eigene Situation und vor allem natürlich auch die Anlage an.
Es kommt auch auf die eigene Neigung an, weil nicht jeder möchte gern an der Börse spekulieren, auch ETF ist ja zwar relativ sicher, weil über lange Zeit steigen ja die Werte. Trotzdem ist es für manche Leute, die haben, gerade wir Deutschen, haben ja ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Wo das herkommt, streiten sich die Wissenschaftler. Es gibt Leute, die sagen, das hat mit unseren Inflationserfahrungen in den 20er Jahren zu tun und den 2 Weltkriegen. Weiß ich nicht, möchte ich auch nicht beurteilen. Aber die Deutschen haben schon ein sehr extremes Sicherheitsbedürfnis. Und nicht jedem liegt das, an der Börse Geld zu hinterlegen. Es gibt also viele, so nach meiner Erfahrung, die ihm sagen, nee, ich möchte genau wissen, wann ich Geld und wie viel Geld ich bekomme. Und für diese Person ist dann das natürlich in der gesetzlichen Rentenversicherung schon ein Standbein. Wenn man sagt, nee, also ETFs habe ich auch, ist was für mich, da sehe ich mehr die Rendite für mich und bin vielleicht nicht verheiratet, aber ich habe Kinder, denen ich was hinterlassen möchte. So eine ETF kann ich hinterlassen. Da ist Geld da, da ist ein Wert dagegen, den kann ich hinterlassen. Wenn das Geld in der gesetzlichen Rentenversicherung ist, das können Kinder nicht erben. Man kann also diesen Wert, der in der gesetzlichen Rentenversicherung ist, Kinder nicht hinterlassen oder auszahlen lassen. Wieder das Geld, was wir haben, ist eben für die eigene Rente da, vielleicht noch für die Witwe, wie Kinder nur in Form von einer Waisenrente, wenn sie eben noch unter 18 sind oder maximal bis 27 in der Ausbildung sind, die Kinder älter, gibt es halt keine Waisenrente. Denn dann ist so das Geld halt in der Versichertengemeinschaft für alle da, aber eben nicht mehr für einen selber oder für Hinterbliebene oder so. Wichtig ist halt, man kann das Geld, was man in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, also diese Beiträge, diese 16.000 Euro, ist ja ein Altersvorsorgebeitrag, den kann ich bei der Steuer geltend machen. Ich kann ihn also absetzen. Das heißt, es nutzen einige zum Beispiel, wenn sie eine Abfindung vom Arbeitgeber bekommen haben, sowas ist ja steuerpflichtig, dass sie sagen, okay, ich muss irgendwie auch Steuern zahlen, ich zahle es in die gesetzliche Rentenversicherung ein, kann ich meine Steuerlast so ein bisschen drücken. Im Gegenzug ist natürlich die Rente, wenn sie ausgezahlt wird, steuerpflichtiges Einkommen. Die meisten haben aber im Alter mit der Rente geringeres Einkommen als im Berufsleben, dadurch ist die Steuerlast auch geringer. Und ich muss mir natürlich darüber im Klaren sein, von der Rente, die ich dann nachher bekomme, muss ich auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Also man muss schon an vieles denken, aber es ist letztendlich doch eine sehr individuelle Entscheidung. Womit kann ich besser leben? Wo habe ich keine Bauchschmerzen oder schlaflosen Nächte?
Ja, also ein paar Leitfragen, die man sich selbst beantworten sollte, haben wir jetzt schon mal mit auf den Weg gegeben bekommen. Danke für den kleinen Exkurs. Jetzt gucken wir so ein bisschen auf die Datenlage in Deutschland. Und mich würde mal interessieren, wie viele Rentner gibt es denn aktuell überhaupt?
Ich habe mir mal die Zahlen für die Altersrentner angeschaut. Wir haben die Zahlen von 2023 noch nicht. Das sind unsere Statistiker gerade dabei, das auszuwerten. Aber zum Ende 2022 hatten wir 18,6 Millionen Altersrentner.
Und wie viele sind insgesamt versichert? Also auch die Beitragszahler?
Wir haben derzeit 57 Millionen Versicherte.
Darunter fallen die Pflichtversicherten, wie jetzt beispielsweise ich. Es gibt aber ja auch Menschen, die sich freiwillig versichern. Welche Personengruppen nehmen dieses Angebot an?
Da muss man jetzt unterscheiden. Also dieses, worüber wir gerade gesprochen hatten, Rentenpunkte zurückkaufen, also diese Abschläge zurückkaufen, kann eigentlich jeder annehmen, der mindestens 50 Jahre alt ist und bis zum gewünschten Rentenbeginn von 63 auf 35 Versicherungsjahre kommt. Also jemand, der nur kurz eingezahlt hat und dann nie wieder, könnte sowas nicht annehmen. Aber jetzt so diese klassischen freiwilligen Beiträge, weil ich ins Ausland gehe oder ich mache mich selbstständig, der kann ja für diese Jahre laufend freiwillige Beiträge zahlen. Das nimmt zum Selbstständige an, die eben nicht rentenversicherungspflichtig sind. Es gibt ja ein paar Selbstständige, die müssen Beiträge zahlen auf Grundlage des Gesetzes, aber die meisten sind halt nicht verpflichtet. Und es gibt halt tatsächlich Selbstständige, die sagen, nee, auf dem privaten Markt gibt's gerade kein lukratives Angebot für mich, komme ich nicht ran oder die Zinsen waren ja jetzt auch lange Zeit schlecht. Ich zahle das lieber an die gesetzliche Rentenversicherung ein. Es gibt Hausfrauen, Hausmänner, die das zahlen, Personen, die kurzfristig mal ins Ausland gehen für eine gewisse Zeit, die sagen, im Ausland zahle ich, gibt's vielleicht kein Rentensystem oder ein schlechteres, wo ich einzahlen muss, weil ich dort arbeite. Ich zahle parallel in Deutschland, der Arbeitgeber zahlt dann oftmals auch einen Zuschuss dazu. Also es gibt jegliche Personengruppe letztendlich, die freiwillige Beiträge zahlt, wie man sich vorstellen kann.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu den Rentnerinnen und Rentnern. Im Jahr 2022, wie hoch war die durchschnittliche Rentenzahlung?
Das habe ich mal unterteilt in Männer und Frauen, weil es ja doch sehr unterschiedlich ist. Männer arbeiten ja mehr Vollzeit, Frauen ja mehr Teilzeit. Frauen haben ja meistens auch die durchschnittlich schlechter bezahlten Berufe. Ich habe mal rausgesucht, wenn nur die Personenkreis, die mindestens 35 Versicherungsjahre haben, weil das sind die, die überwiegend eben auch wirklich eine gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und sich nicht nach 5, 6 oder 7 Jahren verabschiedet haben, sich selbstständig gemacht haben und nie wieder was mit uns zu tun haben wollten. Also die Männer, die mindestens 35 Versicherungsjahre haben, haben eine Rente von 1.540 Euro netto im Durchschnitt. Und immerhin 84% aller Männer haben mindestens 35 Versicherungsjahre oder mehr. Ist also schon eine sehr, sehr große Gruppe, die wir da haben. Bei den Frauen sieht es nicht ganz so gut aus. Da sind das 1.170 Euro, die wir durchschnittlich zahlen an Frauen, die mindestens 35 Versicherungsjahre haben. Und es haben 53% aller Frauen mindestens 35 Versicherungsjahre, also knapp über die Hälfte. Das heißt, im Umkehrschluss 47% der Frauen haben weniger als 35 Versicherungsjahre.
Und diese Versicherungsjahre sind aber unabhängig, ob ich Vollzeit oder Teilzeit
gearbeitet habe. Das ist unabhängig, ob du Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet hast. Und zu den Versicherungsjahren zählen auch mit dabei Ausbildungszeiten, also Schule oder Studium, wo ja gar keine Beiträge eingezahlt worden sind, oder eben auch Kindererziehungszeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit, wenn ich mich arbeitslos gemeldet habe, das sind auch Versicherungsjahre. Allerdings, um mal etwas Positives auch zu sagen, die Entwicklung bei den Frauen wird besser. Ich habe mir mal so die Vergangenheit angeschaut. Vor 20 Jahren hatten gerade mal 37% aller Frauen 35 Versicherungsjahre oder mehr. Das sind heute eben 67%. Das heißt, die Frauen entwickeln sich auch dazu, dass sie immer mehr arbeiten, immer mehr Versicherungsjahre haben. Das heißt, auch die Rentenansprüche der Frauen steigen dadurch peu à peu. Weil wenn wir uns in die 70er Jahre mal zurückdenken, als Frau, ich brauchte erstens die Genehmigung von meinem Mann, dass ich arbeiten gehen durfte, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Und in aller Regel, spätestens wenn das erste Kind kam, hieß es, Frau, du bist bitte zu Hause, kümmerst dich ums Kind. Klar, es gab auch noch nicht gerade im Westen nicht so viele Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Kitas waren doch sehr dünn gesät. Und dadurch waren Frauen eben viel zu Hause, haben vielleicht gerade mal so die 5 Jahre voll und haben dann nun natürlich auch eine sehr kleine Rente. Und dadurch drückt das dann natürlich auch den Durchschnitt der Renten.
Okay, also es hat sich schon was verändert. Und ich denke, dass sich da auch in Zukunft noch viel ändern wird. Aber natürlich kommt es nicht nur auf mich selbst an, sondern auch um ja das Umfeld, strukturelle Systeme, die sich vielleicht dann auch noch verändern sollten. Und das ist aber nochmal eine andere Podcast-Folge. Wir gucken nochmal auf die Bruttorenten und den Standardrentner oder Standardrentnerin. Wenn man 45 Jahre lang in Vollzeit gearbeitet hat, im Bundesdurchschnitt verdient hat, was bekommt man dann?
Ja, die Standardrente ist ja jetzt eigentlich in Ost und West auch identisch seit letztem Jahr, weil wir da die gleichen Werte haben. Momentan würde man brutto 1.692 Euro bekommen und zum 1.7.2024 durch die Rentenerhöhung von 4,57% würden aus den 1.692 Euro 1.769 Euro werden. Steigt's also.
Jetzt haben wir schon gelernt, dass diese Standardrente eigentlich für niemanden so wirklich zutrifft oder vor allem nicht für uns Frauen wahrscheinlich. Welches Rechenbeispiel würde da besser zu uns passen?
Na, bei den Männern kann man ruhig schauen, also ein Rechenbeispiel eigentlich gar nicht, kann man gar nicht sagen. Man kann wirklich nur schauen, wo liegt die durchschnittliche Rente? Und bei den Männern kann man wirklich sagen, 35 Versicherungsjahre, 84% der Versicherungsnehmer oder der Rentner haben diese 35 Versicherungsjahre. Das sind also fast 100%. Es gibt auch bei den Männern ca. 50%, die haben 45 Jahre und mehr. Würde ich aber da dann wirklich auch nicht als Größe oder als Vergleichsgröße nehmen, weil es sind halt nur knapp über 50%. Und bei den Frauen, wenn man sich die heutige Frauengeneration anschaut, die eben auch heute in Rente gehen, da hatte ich ja gesagt, da sind wir bei 67% aller Frauen, haben 35 Versicherungsjahre oder mehr. Aber auch bei 45 Arbeitsjahren oder mehr sind bei Frauen eben auch gerade erst 43%. Würde ich auch noch nicht so wirklich als Vergleichsgröße nehmen, sondern wirklich dann eben sagen, wie ist der Durchschnitt bei 35 Versicherungsjahren? Und das würde ich als Vergleichsgröße dann wirklich nehmen. Und da waren wir ja bei Frauen jetzt netto 1.170 Euro und Männer 1.540 Euro.
Okay. Wie sieht es denn aus für Menschen, die ihr Leben lang gering verdient haben oder auch gar nichts eingezahlt haben, weil sie zum Beispiel Care-Arbeit erledigt haben oder sich mit Jobs in der Schattenwirtschaft über Wasser hielten? Gibt es da auch Zahlen oder ja deine Einschätzung, wie damit umgegangen wird?
Also wenn ich nie gearbeitet habe oder nur Jobs in der Schattenwirtschaft, was ja nichts anderes ist als Schwarzarbeit, dann habe ich auch keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt. Dann habe ich ja mein Geld bar auf die Hand bekommen. Es sind keine Sozialabgaben abgeführt worden. Nirgendwo kriege ich auch keine Rente. Care-Arbeit ist dann nochmal ein bisschen was anderes wieder. Care-Arbeit sind zum Beispiel Kindererziehung. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert. Da bekommt man momentan pro Kind 3 Jahre Kindererziehungszeiten. Das sind 113 Euro als Rente, als Gegenwert. Das heißt pro Kind 113 Euro. Bei 2 Kindern sind es dann schon 226 Euro und so steigert sich das dann. Das ist dann schon mal eine Rente, die der Staat für einen letztendlich bezahlt über die Bundeszuschüsse, über die Steuergelder. Habe ich eine andere Form der Care-Arbeit, ist zum Beispiel Pflege von Angehörigen, Nachbarn, Freunden, wie auch immer, da zahlt die Pflegekasse Beiträge für mich ein. Ich muss mich also, wenn ich jemanden pflege, es gibt bestimmte Parameter, die ich erfüllen muss. Das ist also einmal, es müssen mindestens an 2 Tage in der Woche die Pflege ausgeübt werden, insgesamt mindestens 10 Stunden in der Woche. Die zu pflegende Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben und ich selber darf nicht mehr als 30 Stunden beschäftigt sein nebenbei. Dann zahlt die Pflegekasse Beiträge ein und entsprechend des Pflegegrades, der Person, die ich betreue, entspricht das einem monatlichen Gehalt zwischen 670 Euro und 3.500 Euro Bruttoverdienst. Und die Rente, die dahinter steckt, liegt zwischen knapp 7 Euro im Monat bei 670 Euro, bei der niedrigsten Pflegestufe oder Pflegegrad, wie es ja heißt. Und bei der höchsten Pflegegrad sind das dann 35 Euro monatliche Rente, die dagegen steht. Da kann ich also mir auch entsprechend eine monatliche Rente erwirtschaften oder erarbeiten. Es ist ja dann, Pflege ist auch letztendlich eine Arbeit. Als Gegenbeispiel, wenn ich immer nur Minijob gearbeitet habe, wenn ich 45 Jahre lang immer in einem Minijob gearbeitet habe und dort auch meinen Eigenanteil an Rentenversicherungsbeiträge einzahle, ich muss ja 3,6% einzahlen, dann steht nach 45 Jahren im Minijob eine Rente von 250 Euro dahinter. Ist also auch keine Rente, mit der ich mich über Wasser halten kann.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel zu Zahlen und Rechenbeispielen und wirklich Deep Dive in die Datenlage gehört. Katja, mich würde zum Abschluss noch deine Meinung oder dein Appell interessieren oder ein Learning, was du in der letzten Zeit vielleicht mitgenommen hast, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss.
Wichtig ist, in die Zukunft zu schauen und einfach erstmal anfangen, gerade für junge Menschen. Es gibt mit 20 oder auch mit 30 nicht dieses eine Produkt, was mich mein Leben lang begleitet und was das beste Produkt ist. Wir sagen immer, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Wichtig ist, sich dann mit dem Thema zu beschäftigen und einfach erstmal anfangen. Und wenn ich gerade so mit 20 sage, ich habe Lehrlingsgehalt, womit soll ich anfangen? Gerade so eine ETF-Sparpläne, die kann ich mit kleinem Geld anfangen, mit wenig Beiträgen, wirklich neutrale Informationen mir einholen, mehrfach irgendwo hingehen, also an mehreren Stellen nachfragen, die Antworten vergleichen, mir verschiedenste Angebote einholen und einfach irgendwann mal anfangen. Und was für die Rentenversicherung ganz wichtig ist, Ordnung in den Unterlagen. Und wirklich rechtzeitig schauen, ich empfehle immer so mit Anfang 40 allerspätestens das erste Mal bei uns nachfragen und sein Versicherungskonto klären, da kommt man noch an Ausbildungsunterlagen ran. Man hat vielleicht auch schon mal das erste Auslandsjahr gehabt und dann könnte es schwierig werden, das Ausland noch mit dabei zu bekommen. Also A, wichtig, auch in jungen Jahren schon anfangen, den Zinseszinseffekt mitnehmen und mit spätestens 40 mal bei uns in die Rentenversicherung vorbeischauen und die Daten klären.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank und ich verabschiede mich aus dieser Folge, freue mich schon auf die nächste und ich glaube, wir haben auch noch Anknüpfungspunkte, was die deutsche Rentenversicherung angeht. Also wenn da noch Fragen offen sind, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder auch per Mail und dann gehe ich mit Katja nochmal in den Austausch. Aber wir haben ja hier auch schon ganz, ganz viele Infos geteilt und hoffentlich auch viele Fragen beantwortet. Vielen Dank, Katja, für das ausführliche Gespräch und das Interview. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch und bis zum nächsten Mal.